Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Pommes doppelt frittiert in Rinderfett und dazu ein frisch gezapftes Leffeblond. Alleine dafür, finde ich, ist unser Nachbarland Belgien eine Reise wert. Und es ist auch ganz nah, zumindest wenn man im Westen von Deutschland wohnt. Besonders groß ist Belgien nicht, hat gut 30.000 Quadratkilometer, ist ein bisschen kleiner als Nordrhein-Westfalen. Aber Belgien ist ganz schön vielfältig. Es gibt dort drei autonome Gemeinschaften, die flämische, die französische und die deutschsprachige. Das hört sich jetzt nach einem Melting Pot an, aber wie verschmolzen sind diese drei Gemeinschaften eigentlich und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass es sie gibt? Das wollen wir besprechen in dieser eine Stunde History. Vor 50 Jahren ist nämlich die kleinste dieser Gemeinschaften, und das ist die deutsche, autonom geworden.
Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Da sag ich mal Bonjour.
Bonjour. Bevor wir in den Osten allerdings von Belgien gehen, müssen wir noch mal kurz in den Osten von Deutschland gehen. Da kommen wir nämlich hin. Eine Stunde History Live in Ilmenau am 2. November. Wir sprechen da über die Insulaner, eines der ersten und berühmtesten Kabarettprogramme, ausgestrahlt vom RIAS. Und dann sind wir noch mal unterwegs und das darfst du jetzt sagen.
Ja, das mache ich gerne. Am 22. November sind wir nämlich in Sondershausen, in dem wunderbaren Achteckhaus. Dort treffen wir uns um 19 Uhr und sprechen über den Tod Karls des Großen. Das ist jetzt zugegebenermaßen schon ein paar Jahre her. Dafür ist der Eintritt frei und anmelden könnt ihr euch unter deutschlandfunknova.de. Und wir freuen uns auf euch in Ilmenau und in Sondershausen.
Das tun wir. Und jetzt gehen wir zurück nach Belgien. Und wenn man da so unterwegs ist, gerade so im deutsch-belgisch-niederländischen Grenzgebiet, also da Aachen, Maastricht, Lüttich, da weiß man ja manchmal überhaupt gar nicht, in welchem Land man da überhaupt nun wirklich ist. War das denn schon immer ein Gebiet, in dem unterschiedliche Nationalitäten zusammengelebt haben?
Also es war jedenfalls schon eine sehr, sehr lange Zeit so. Das Gebiet Ostbelgiens gehörte bis 1283 zum Herzogtum Limburg. Drei Jahre vorher, 1280, starb der Herzog von Limburg namens Walram der Fünfte. Der hatte nun keinen Sohn, sondern eine Tochter, nämlich Irmgard. Aber jene Irmgard starb schon drei Jahre später, 1283. Oh. Sie war verheiratet mit Reinald dem Ersten von Geldern. Und der wollte die Nachfolge antreten, aber er hatte Konkurrenz. Adolf der Fünfte von Berg, Heinrich der Sechste von Luxemburg und Walram von Walkenburg. Ich gebe zu, ein ziemliches Kuddelmuddel, aber so war es eben.
Und beim Wort Konkurrenz, da denken wir ja auch immer gleich an Konflikte. Wie ist das dann ausgegangen?
Naja, wie oft in der Zeit mit kriegerischen Mitteln, und zwar ganz unmittelbar in der Nähe des Funkhauses vom Deutschlandfunk, nämlich am Fühlinger See, den kennt jeder in Köln. Mhm. Am 5. Juni 1288 fand die berühmte Schlacht von Worringen statt. Und der Gewinner, das war der Herzog von Brabant, und er bekommt als Belohnung sozusagen oder als Beute das Herzogtum Limburg. Und durch diese Schlacht und das Ergebnis dieser Schlacht wurde Rheinland und Westfalen neu geordnet, und nicht nur das, denn wir im Mittelalter oft üblich, begann dann eine sehr rege Heiratspolitik. So ein paar Beispiele. 1483 kommt es zur Heirat mit dem Herzog von Burgund, also wird das Ganze französisch. Anschließend fällt das Gebiet an die spanische Linie der Habsburger, die dann das gesamte Gebiet beherrschen. 1713 endet der spanische Erbfolgekrieg mit dem Frieden von Utrecht und das Gebiet geht an die österreichische Linie der Habsburger. Und einen habe ich noch, beim Wiener Kongress wird das Ganze wieder französisch.
Meine Güte, so viele Länder, ja. Jetzt habe ich gar nicht mehr richtig mitgezählt. Auf dem Wiener Kongress ist denn der alte Zustand wiederhergestellt worden?
Ja, auch da ist es leider nicht einfach. Da muss man nämlich sagen, ja und nein. Also der Zustand wurde revidiert, weil Frankreich das Gebiet abtreten musste. Aber die Revision ging aber nicht so weit, dass die Habsburger wieder dahin kamen wie vor der Französischen Revolution, sondern es wurde den Preußen zugeschlagen, weil Preußen musste sehr viele Gebiete in Schlesien abtreten. Und deswegen gab es so eine Art Ausgleich oder Entschädigung, und zwar im Rheinischen. Fortan also war das Ganze preußisch. Das sieht man übrigens heute noch an manch einem Grenzstein. Und 1871 wurde das Ganze dann Teil des Deutschen Kaiserreichs. Nach dem Ersten Weltkrieg im Vertrag von Versailles wurde das Ganze wieder abgetrennt von Deutschland und als Ostkantone an Belgien angeschlossen.
Nach dieser ganzen Vorgeschichte ahne ich aber auch so ein bisschen, dass das immer noch nicht die letzte Entscheidung war.
Stimmt. Es gab natürlich jede Menge Unruhe unter der deutschen Bevölkerung. Und die Regierungen der Weimarer Republik, die hatten versucht, eine Revision herzustellen. Das gelang aber nicht. Im Mai 1940 überfällt Deutschland Belgien und annektiert das gesamte Gebiet Belgiens. Nach dem Krieg, man ahnt es schon, geht es wieder zurück nach Belgien. Dann gab es einen Grenzvertrag von 1956. Und man kann wirklich sagen, es ist eine absolut wechselvolle Geschichte und gleichzeitig aber auch so eine Art Spiegelbild einer ebenfalls wechselvollen europäischen Geschichte.
Ja, bevor wir jetzt weiter drüber reden, reisen wir jetzt mal hin zusammen mit Anna Wissmüller in das Dorf Hergenrath.
Das Dorf Hergenrath fällt auf den ersten Blick nicht weiter auf. Es reiht sich Eigenheim an Eigenheim, es gibt eine Kirche, eine Metzgerei und einen Spielplatz. Doch obwohl die Namen der Läden alle auf Deutsch geschrieben sind, befinden wir uns in Belgien. Hergenrath liegt in Ostbelgien, allerdings so nah an Deutschland, dass ein kleiner Teil des Dorfes zu Deutschland gehört. Ostbelgien hat im Gegensatz zu anderen Minderheiten auf der Welt besondere Autonomierechte. In der Verfassung des Landes heißt es:
Artikel 2. Belgien umfasst drei Gemeinschaften: die deutschsprachige Gemeinschaft, die flämische Gemeinschaft und die französische Gemeinschaft. Artikel 30. Der Gebrauch der in Belgien gesprochenen Sprache ist frei. Er darf nur durch Gesetz und allein für Handlungen der öffentlichen Gewalt und für Gerichtsangelegenheiten geregelt werden.
Und obwohl die deutschsprachige Gemeinschaft nur ungefähr 70.000 Einwohner umfasst, hat sie ein eigenes Parlament. Warum existiert ein solch ausgeprägter Schutz der deutschsprachigen Minderheit in Belgien? Die starken Autonomierechte der verschiedensprachigen Gebiete sind die Folge lang anhaltender Konflikte zwischen der Wallonie, dem französischsprachigen Teil, und Flandern, dem niederländischsprachigen Teil Belgiens. Als die Nationalsozialisten in Belgien einfielen, wurden beide Seiten unterschiedlich behandelt. Der wallonische Teil Belgiens wurde festgehalten, der flämische Teil hingegen als germanisch angesehen. Flandern bekam dadurch mehr Freiheiten von den Nazis. So entwickelte sich ein stärkerer Widerstand im wallonischen Teil. Nach dem Krieg forderten dann viele, vor allem in der Wallonie, ein starkes Vorgehen gegen die Unterstützer der Nazis. 53.000 Menschen wurden daraufhin verurteilt, 242 hingerichtet. Unter den Verdächtigen war auch Hergé, der Comiczeichner von Tim und Struppi. Er hatte in der großen belgischen Zeitung Le Soir veröffentlicht, die von den Nazis kontrolliert wurde. Auch inhaltlich hatte er seine Comics teilweise an die nationalsozialistische Ideologie angepasst. So kämpft Tim in Der geheimnisvolle Stern gegen einen reichen Amerikaner mit Hakennase, der den jüdischen Namen Blumenstein trägt.
Wenn wir den Meteoriten mit dem unbekannten Metall in unseren Besitz bringen, könnten wir damit enorme Gewinne erzielen. Glauben Sie mir, die Aurora hat nicht die geringste Aussicht auf Erfolg.
Durch die große Beliebtheit seiner Comics, auch unter den Leuten, die ein rigoroses Vorgehen forderten, konnte er einem Gerichtsprozess entkommen. Der Konflikt zwischen Wallonie und Flandern wird aber auch durch wirtschaftliche Ungleichheiten befeuert. Der flämische Norden war am Anfang der belgischen Landesgeschichte verarmt. Der wallonische Süden besaß hingegen eine aufstrebende Stahl- und Kohleindustrie. Die Wallonie hatte deshalb mehr Entscheidungsmacht und prägte den Staat. Dies änderte sich in den 1960er Jahren, in denen die wallonische Stahlindustrie in die Krise kam. Flandern baute zu dieser Zeit seine Unternehmen aus und profitierte vom zweitgrößten Hafen Europas. So forderte Flandern mehr Autonomie, was die gleiche Forderung auf wallonischer Seite provozierte. Um den Sprachenkonflikt zu schlichten, wurde Belgien ab 1970 immer mehr zum Föderalstaat umgebaut. So konnte jede Sprachregion eigene Entscheidungen treffen. 1973 legt die flämische Gemeinschaft in einem Dekret fest, dass die Sprache in allen Unternehmen in Flandern niederländisch sein muss. In den 80er Jahren bekommen dann alle Sprachgebiete Belgiens, darunter auch das deutschsprachige Ostbelgien, ein eigenes Parlament und die Konflikte beginnen sich etwas zu legen. Trotz dieser besonderen Autonomierechte ist vielen Belgiern heute gar nicht bewusst, dass es eine deutschsprachige Minderheit in ihrem Land gibt. Und das, obwohl Ostbelgien ein eigenes Parlament und eine deutschsprachige Verwaltung, Kindergärten und Schulen hat.
Ich war im Kindergarten in Belgien und dort habe ich eigentlich nur Französisch gesprochen. Dann in der Grundschule in Belgien, da habe ich dann Deutsch gesprochen, also der Unterricht war auf Deutsch, aber ich habe Französischunterricht gehabt. Also ich hatte eigentlich immer schon beide Sprachen in meinem Leben.
Das sagt Anaïs. Sie ist 14 Jahre alt und lebt in Hergenrath. Kulturell fühlen sich die Ostbelgier in beiden Kulturen verankert. Zwar konsumieren viele das deutsche Fernsehen, bei Fußballspielen sind sie aber auf belgischer Seite. Seit September 2019 hat die deutschsprachige Gemeinschaft auch einen Bürgerrat, bei dem per Zufallsverfahren Bürger in der Politik mitwirken können.
Zuerst haben wir 1000 Bürger per reinem Zufallsprinzip ausgelost. Dann konnten diese Bürger sich melden, ob sie mitmachen möchten oder nicht. Und in einer dritten Phase, es haben sich ja 115 gemeldet, die mitmachen möchten. Und in einer dritten Phase haben wir unter diesen 115 dann die 12 ausgewählt. Und zwar auf Basis von Quoten. Das heißt, wir haben zum Beispiel Geschlecht, Alter berücksichtigt, um da wirklich eine Repräsentativität der Gesellschaft zu erhalten.
Anna Wismüller war das über gelebten Minderheitenschutz in Belgien. Und wir springen etwas weiter zurück in die Geschichte dieses kleinen Landes. Dr. Christoph Driessen ist Journalist und Historiker. Er hat ein Buch geschrieben, die Geschichte Belgiens, die gespaltene Nation. Hallo, Herr Driessen.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Der Titel Ihres Buches, der hört sich ja jetzt eher so ein bisschen negativ an. Als gäbe es wenig Integration der verschiedenen Kulturen. Ist das so?
Also gerade die deutsche Minderheit gilt als die am besten geschützte Minderheit der Welt. Die haben ja quasi alles für sich, eigene Ministerpräsidenten, Rundfunksender, eigene Zeitung und so weiter. Das ist alles perfekt. Man kann sagen, die verschiedenen Kulturen, die verschiedenen Sprachräume machen geradezu das Wesen Belgiens aus. Aber gut, es gibt natürlich auch die andere Seite. Also wenn man mal an der belgischen Sprachgrenze entlang fährt, also an der Grenze zwischen den niederländisch- und französischsprachigen Gebieten, dann sieht man schon, dass das teilweise richtig surrealen Charakter hat. Also da wechseln dann oft in Minuten die Schilder an der Autobahn. Mal wird man auf Niederländisch von der Provinz Flämisch-Brabant willkommen geheißen, mal auf Französisch von der Provinz Wallonisch-Brabant. Und ein paar Kilometer weiter ist man womöglich schon wieder auf flämischem Gebiet und wird entsprechend begrüßt. Also da sieht man schon, dass nebeneinander und teilweise ja auch miteinander der Kulturen ist oft auch ein Wettbewerb. Da wacht jede Seite eifersüchtig über ihre Pfründe. Aber das gilt eben ausdrücklich nicht für die deutsche Minderheit im Osten. Die sind einfach sehr zufrieden mit all ihren Sonderrechten und deshalb werden die deutschsprachigen Belgier ja mitunter auch als die einzigen echten Belgier bezeichnet, die es noch gibt.
Sie haben jetzt gerade beschrieben, es gibt teilweise dieses Miteinander, teilweise dieses Nebeneinander. Was überwiegt denn da? Also ist die Integration dieser ganzen unterschiedlichen Kulturen in eine einzige belgische Identität gelungen? Gibt es die?
Ja, also das ist eine sehr schwierige Frage. Also wahrscheinlich würden Ihnen die meisten Flamen und Wallonen dazu sagen, nein, die ist nicht gelungen. Es gibt da einen berühmten Satz, der schon vor über 100 Jahren ausgesprochen wurde und der lautet, in Belgien gibt es Flamen und Wallonen, es gibt keine Belgier. Es ist schon so, dass jede der beiden großen Sprachgemeinschaften in ihrer eigenen Bubble lebt, mit eigenen Medien, eigenen Parteien. Übergreifende gesamtbelgische Parteien gibt es nicht mehr. Ja, und teilweise ist das Interesse an der anderen Seite doch sehr gering. Ich muss allerdings sagen, ich als Außenstehender, ich erkenne immer wieder durchaus Gemeinsamkeiten zwischen Flamen und Wallonen. Also zum Beispiel ganz Belgien ist immer ein sehr katholisches Land gewesen. Protestanten gab es fast gar nicht, das hat die Kultur geprägt. In Wallonien und in Flandern spielt Essen eine sehr wichtige Rolle, also gutes Essen. Belgier geben viel mehr Geld für gute Lebensmittel und Restaurantbesuche aus als Deutsche. Und natürlich schätzen auch beide Sprachgruppen die vielen belgischen Biersorten. Flamen und Wallonen sind im Allgemeinen auch große Fußball- und Radsportfans. Sie sind gern Mitglied in Vereinen. Sie haben ein eher distanziertes Verhältnis zum Staat. Ja, halten sich nicht immer unbedingt an die vorgegebenen Regeln, sind große Individualisten. Das sieht man auch schon an der oft sehr eigenwilligen Architektur ihrer Häuser oder daran, dass an die Häuser oft so komische kleine selbstgemauerte Anbauten und Schuppen dran gebaut sind. Nicht? Also ich könnte da noch lange weiterreden, aber jedenfalls bin ich fest davon überzeugt, dass Flamen und Wallonen viel mehr gemeinsam haben, als sie selber denken.
Also das heißt, die belgische Identität, die kann man von außen besser sehen als möglicherweise von innen. So verstehe ich das jetzt.
Genau, das würde ich sagen, ja.
Ja. Wie ist denn das heute Belgien überhaupt entstanden, wenn wir mal beim Wiener Kongress starten, 1814, 1815, wo ja viele Grenzen in Europa neu geschaffen wurden und Staaten entstanden sind?
Ganz genau. Damals wurde ja das Vereinigte Königreich der Niederlande geschaffen. Also da wurden quasi die Niederlande und Belgien zusammengelegt. Und das war eigentlich naheliegend, weil diese Region im 15. und 16. Jahrhundert schon mal vereint gewesen war. Damals als die 17 Provinzen der Niederlande und nur der Aufstand gegen Spanien, das ist diese Geschichte mit Willem von Oranje, dem Herzog von Alba und so weiter, nur deswegen war das dann auseinandergegangen. Aber das Problem war eben, dass sich der Norden und der Süden seitdem in sehr unterschiedliche Richtungen entwickelt hatten. Also der Norden war protestantisch dominiert, der Süden fast zu 100% katholisch. Der Norden war ein Handelsstaat mit einer riesigen Kolonie in Asien. heutige Indonesien. Der Süden war das am stärksten industrialisierte Gebiet auf dem europäischen Kontinent. Der Süden, also das heutige Belgien, hatte damals auch deutlich mehr Einwohner und dennoch kam der König aus dem Norden. Das war Willem I. von Oranien-Nassau, ein Vorfahre des heutigen Königs Willem Alexander. Und dieser Wilhelm hat dann zwar versucht, beide Landesteile miteinander zu verschränken, hatte insbesondere auf wirtschaftlichem Gebiet viele gute Ideen, aber er hat zum einen den Fehler gemacht, einseitig die niederländische Sprache zu protegieren und zum anderen ist er viel zu hart gegen die katholische Kirche vorgegangen, die er klar dem Staat unterordnen wollte. Aber der größte Fehler von ihm war, dass er wie ein Autokrat regierte, wohingegen insbesondere das aufstrebende Bürgertum in Brüssel Mitbestimmungsrechte einforderte.
Das heißt also, das Königreich der Vereinigten Niederlande ist gescheitert daran.
Ganz genau, das ist zerbrochen. Das ist eben, Belgien hat sich ja dann abgespalten 1830 durch die Belgische Revolution, die nicht wirklich geplant war. Die hat sich entwickelt, kurioserweise aus einer Opernaufführung. In dieser Oper, die Stumme von Portici, ging es um einen italienischen Aufstand gegen ein Unrechtsregime. Und damit konnten sich die Zuschauer in Brüssel so stark identifizieren, dass sie 1830, als es auch in anderen europäischen Metropolen brodelte, auf die Straße gestürmt sind und den Wohnsitz des ersten Ministers attackiert haben. Dem haben sich dann Arbeiter angeschlossen. Es kam zu Krawallen. Und in diesem günstigen Moment haben einige Vertreter des Brüsseler Großbürgertums, die den niederländischen König schon lange loswerden wollten, die Kontrolle über die Stadt übernommen. Und König Wilhelm hat dann sehr unentschlossen reagiert. Zuerst hat er seinen ältesten Sohn zum Verhandeln geschickt, dann seinen zweitältesten zum Kämpfen. Da war also keine klare Linie drin. Man muss allerdings zu seiner Ehrenrettung auch sagen, er ist davor zurückgeschreckt, Brüssel bombardieren zu lassen. Das wäre dann auf ein Blutbad hinausgelaufen. Er hat eher darauf gesetzt, dass die europäischen Großmächte die Sache für ihn regeln würden, denn es war ja ihre Idee gewesen, diese Vereinigten Niederlande auf dem Wiener Kongress zu gründen. Aber ja, Russland und Österreich hatten zu der Zeit ebenfalls mit eigenen Aufständen zu kämpfen. In London hatte gerade die Regierung gewechselt und die jetzt regierenden Liberalen sympathisierten mit den Brüsseler Revolutionären. Das waren auch liberale Großbürger, Industrielle. Ja, und Frankreich, das war eigentlich sowieso für die Abspaltung Belgiens, denn die Gründung dieses Vereinigten Königreichs, das war ja im Grunde eine antifranzösische Maßnahme gewesen. Da sollte ein Bollwerk gegen mögliche neue Expansionsbestrebungen Frankreichs nach der napoleonischen Zeit aufgeworfen werden. Ja, und der neue belgische König Leopold, den die Brüsseler Revolutionäre dann schnell ins Land berufen haben, der hat auch sehr schlau ganz schnell eine französische Prinzessin geheiratet. Also da gab es dann beste Verbindung nach Frankreich. Er selbst hatte schon sowieso beste Beziehungen nach England, wo er lange gelebt hatte, wäre fast auch mal englischer König geworden. Also insofern haben die belgischen Revolutionäre da auch strategisch dann alles richtig gemacht.
Und die belgische Revolution ist aus einem Opernabend heraus entstanden, habe ich richtig verstanden, ne?
Ja, so ist es, ganz genau. Ja.
Ja. Was die Oper noch alles erreichen kann, ist noch gar nicht so lange her. Dr. Christoph Driessen war das. Er ist Journalist und Historiker, hat ein Buch geschrieben, die Geschichte Belgiens, die gespaltene Nation. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gern.
Matthias, wie war denn das Verhältnis Belgiens zu den deutschen Nachbarn im 20. Jahrhundert?
Naja, da können wir vielleicht das 20. Jahrhundert teilen in die ersten 50 Jahre und in die letzten 50 Jahre. Und es begann schlecht zu werden am 2. August 1914. Da kam nämlich die deutsche Aufforderung an die belgische Regierung, deutsche Truppen durchs Land zu lassen. Und das lehnte König Albert ab. Einen Tag später marschierten die deutschen Truppen dann trotzdem ein. Und es kam damit zum Bruch der 80 Jahre schon dauernden Neutralität Belgiens. Belgien war innerhalb von ein paar Wochen unterworfen und dann war der Weg frei nach Frankreich vom Nordosten. Das wollten die Deutschen unbedingt machen, weil es sehr starke Festungen gab entlang der deutsch-französischen Grenze. Als der Krieg dann vorbei war, beteiligte sich Belgien an der Besetzung des Ruhrgebietes 1923 und im Vertrag von Locarno wurde die belgische Ostgrenze, also die zu Deutschland, garantiert.
Dann sind wir ja auch schon fast beim Nationalsozialismus, Regierungsantritt Hitlers und der NSDAP im Januar 1933. Wie war denn das Verhältnis dann?
Also Belgien hat schon gedacht, dass das Ärger geben wird und hat mal vorsorglich die Militärkonvention mit Frankreich gekündigt und damit war es wieder neutral. Aber auch das missachteten die Nachbarn Deutschland. Überfall erfolgte am 10. Mai 1940. Belgien, die Niederlande und Luxemburg wurden überwältigt und bis 1944 besetzt. Nach 1945 gehörte Belgien zu den alliierten Siegern, die die Bundesrepublik besetzten. Und 1962 werden Sprachgrenzen in Belgien gezogen. Im Norden Niederländisch, im Süden Französisch und im Osten Deutsch.
Ja, im Osten Deutsch. Und darüber spreche ich jetzt mit Professor Christoph Brüll. Er ist Historiker und Experte für die Geschichte Ostbelgiens. Hallo, Herr Brüll.
Guten Tag.
Wie war denn das Verhältnis der Belgier zu ihren deutschen Nachbarn nach den beiden Weltkriegen?
Ja, die wichtigste Bemerkung ist erst einmal vielleicht zu sagen, dass tatsächlich der Erste Weltkrieg die wichtige Zäsur im Verhältnis zwischen Deutschland und Belgien war. Vor dem Ersten Weltkrieg war es tatsächlich so, dass weite Teile Belgiens oder ein großer Teil der Bevölkerung ein durchaus positives Bild von Deutschland hatte, und das wurde dann im August 1914 und dann aufgrund auch der Besatzung bis 1918 eben doch zerstört und hatte langfristige mentale Folgen. Das bedeutet auch, die Besetzung im Zweiten Weltkrieg, ja, wurde eigentlich fast, um es etwas zynisch zu sagen, als eine negative Bestätigung erfahren. Das ist eben zum Beispiel ein großer Unterschied zu Ländern wie den Niederlanden, die im Ersten Weltkrieg ja nicht besetzt waren und wo eben der Zweite Weltkrieg den Bruch bedeutet.
Also das Verhältnis war nicht das allerbeste.
Das kann man so sagen. Mhm. Auf der anderen Seite darf man schon festhalten, dass dann nach dem Zweiten Weltkrieg die belgische Politik, also hier muss man schon differenzieren zwischen der Bevölkerung, wo natürlich Ressentiments sehr lange noch ja fortgedauert haben, aber die belgische Politik hat eigentlich seit ja Beginn der 1950er Jahre sehr schnell eine Annäherung an die Bundesrepublik gesucht, nicht unbedingt aus Liebe oder Suche nach Freundschaft, sondern tatsächlich auch aus sicherheitspolitischen Gründen. Man dachte sich halt, dass ein in den Westen integriertes Westdeutschland für Belgien die beste Sicherheitspolitik sei, und hier kam es ja auch, wenn man so möchte, zu einer Interessenkonvergenz mit der Bundesrepublik Adenauers, der ja genau das auch wollte, eben diese Westintegration, um die Bundesrepublik auf ja, den gleichen Fuß, die gleiche diplomatische Anerkennung zu stellen wie eben die Nachbarländer.
Wenn wir zurückkommen zu den Sprachen. Wir haben jetzt ein Land, in dem werden drei Sprachen gesprochen. Wie wurde denn in Belgien damit umgegangen?
Ja, man muss natürlich sagen, dass über lange Zeit Französisch die dominante Sprache in Belgien war, was die Verwaltung und die Politik anging, eben die Elitensprache, dass die Sprache, die am meisten gesprochen wurde, natürlich Niederländisch beziehungsweise, um es korrekt zu sagen, flämische Dialekte waren, genauso wie auch im heutigen französischsprachigen Teil natürlich das Wallonische damals noch eine starke Umgangssprache war. Und erst zum Ende des 19. Jahrhunderts war es dann so, dass erste Reformen durchgeführt wurden, die eben der niederländischen Sprache und damit der flämischen Sprache Mehrheit eben große Rechte einräumte. Das wurde dann vor allem durch Reformen in den 1930er Jahren, was eben die Verwaltungssprache oder den Gebrauch der Sprachen auch in der Justiz anging, dann noch einmal verstärkt.
Ja. Sie hatten jetzt gerade gesagt, das Französische war die Sprache der Eliten, das Niederländische war die Sprache, die am meisten gesprochen wurde. Wo blieb da das Deutsche?
Ja, das Deutsche wurde vor 1920 tatsächlich auch im Osten des Landes gesprochen, aber es waren eigentlich eher auch plattdeutsche Dialekte in Gebieten, wo ansonsten auch das Französische seit der französischen Zeit die Verwaltungssprache war. Das änderte sich dann eben mit der Eingliederung Eupen-Malmedies, also des heutigen Ostbelgiens nach dem Ersten Weltkrieg, wo tatsächlich dann auch Deutsch zu einer Schul- und Verwaltungssprache wurde, auch wenn hier ja mehr oder weniger stark in den 20er Jahren und vor allem dann auch nochmal in den 50er Jahren durchaus Französisierungsversuche von Seiten der Behörden stattgefunden haben, aber letztendlich hat sich die deutsche Sprache doch in diesem Gebiet durchgesetzt als Eliten, als natürlich auch als Volkssprache, und das wurde ja dann mit der Ziehung der Sprachengrenze auch tatsächlich territorial 1962 dann auch so festgelegt.
Genau, 1962 wurden die Sprachgrenzen gezogen, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Kurz, welche Auswirkungen hatte das?
Ja, erst einmal bedeutet das eben, dass jeder Bürger im deutschen Sprachgebiet ein Anrecht darauf hat, Verwaltungsdokumente in deutscher Sprache zu erhalten, dass die Justizsprache gesichert Deutsch sein sollte und dass auch die Schulsprache zumindest in den Grundschulen Deutsch sein musste. Das waren durchaus Dinge, die es seit dem Staatenwechsel von 1920 schon gegeben hatte. Also das ist jetzt keine Revolution oder etwas, das vom Himmel fällt, aber es ist schon eine legale Sicherung, die dann eintritt. Wobei man immer sagen muss, dass natürlich aufgrund der Kleinheit des Gebietes und der geringen Bevölkerungszahl der deutschsprachigen Minderheit in Belgien es immer so war, dass es durchaus Übersetzungsschwierigkeiten gab, dass es nicht genug Personal gab in Verwaltungen, das auch der deutschen Sprache mächtig war, sodass die Durchsetzung nicht immer evident war zu dieser Zeit. Das hat sich bis heute natürlich sehr stark gewandelt.
Heißt das dann, die Sprache, die für diesen Bereich festgelegt wurde, da die dominante ist, ich durchaus aber mit anderen Sprachen auch durchkomme, oder?
Ganz selbstverständlich. Das bedeutet beispielsweise, dass das Französische eine Sprache ist, mit der Sie in der heutigen deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens immer durchkommen werden. Ja. Allein schon, weil die Sprachgrenzen von 1962 oder die Sprachgesetzgebung aus den ostbelgischen Gemeinden, sogenannte Gemeinden mit Spracherleichterungen, gemacht hat, wie das auch um Brüssel der Fall ist. Das bedeutet, dass jeder Bürger, der das möchte, seine Verwaltungsdokumente oder beispielsweise auch Wahlaufforderungen in französischer Sprache erhalten kann.
Ich würde gerne noch auf das Ansehen kurz zu sprechen kommen der deutschsprachigen Minderheit in Ostbelgien. Wie ist das? Wie war das damals? Wie ist es heute?
Ja, da muss man ziemlich stark differenzieren. Also ich denke mal, das Wichtigste oder die wichtigste Bemerkung ist einfach, dass diese kleine Minderheit aus belgischer Perspektive und teilweise auch bis heute tatsächlich doch ein bisschen als ein Randthema angesehen wird. Das heißt, es ist so, dass die deutschsprachige Minderheit eigentlich als deutschsprachige Minderheit nicht so bekannt war. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass nach den beiden Weltkriegen es durchaus schon so war, dass antideutsche Ressentiments durchaus auch auf diese Bevölkerung übertragen wurden. Ja, und das hat durchaus auch nach dem Zweiten Weltkrieg viele Jahrzehnte angedauert. Also viele, die auch wie ich ihre Jugend auf Sportplätzen im französischsprachigen Belgien erlebt haben, haben durchaus das ein oder andere Schimpfwort in Richtung Salbosch noch gehört. Das hat sich schon sehr stark gewandelt im Laufe der Zeit. Dazu hat natürlich die Einrichtung der Institution deutschsprachige Gemeinschaft eben mit den Staatsreformen seit den 70er Jahren schon beigetragen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Ostbelgien wie auch natürlich der Eifel-Ardennen-Raum im Allgemeinen natürlich auch ein touristischer Raum ist, der eben doch stark besucht wird, vor allem auch von der flämischen Bevölkerung, die dann nicht unbedingt differenziert, ob sie jetzt gerade im deutschsprachigen oder französischsprachigen Raum sich befindet. Das ist auch dann weniger wichtig als Erfahrung. Man wird ja in seiner Sprache dann auch bedient, sage ich mal. Das bedeutet also, wenn man das langfristig sieht, ist schon natürlich eine Besserung dieses Bildes, die man beobachten kann, aber immer noch relativ wenig Wissen über die Geschichte, also wie es überhaupt dazu kam.
Professor Christoph Brüll ist Historiker und Experte für die Geschichte Ostbelgiens. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Also, der Großteil der deutschen Minderheit, das haben wir jetzt schon häufiger gesagt, lebt im Osten von Belgien. Von wie vielen Menschen reden wir denn eigentlich? Wie viele Deutsche sind das?
Naja, das werden so ungefähr 70.000 bis 80.000 sein. Etwas mehr als 61% von denen lebt im Kanton Eupen. Knapp 39% im Kanton St. Vith. Die meisten jedenfalls in Eupen, das sind mehr als 48.000. Und in St. Vith etwa 10.000. Männer und Frauen halten sich übrigens die Waage. Und die meisten von ihnen, die besitzen die belgische Staatsbürgerschaft, nämlich 78%.
Haben denn die Deutschen, die dort leben in Ostbelgien, irgendwelche besonderen Mitspracherechte oder Mitbestimmungsrechte?
Ja, das kann man wohl sagen. Es gibt nämlich ein Ministerium der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Das ist so eine Art, sagen wir mal, öffentlicher Verwaltung für die Deutschsprachigen. Es gibt eine eigene Exekutive seit der belgischen Staatsreform von 1984. Und dieses Ministerium vertritt die Anliegen der Deutschen bei der belgischen Regierung. Es bereitet Gesetze vor und setzt eben auch Regierungsbeschlüsse um. Und wenn man bei Wikipedia nachguckt, dann werden dort für das Jahr 2015 knapp 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewiesen, also eine ziemlich große Behörde, die für die Belange der deutschen Minderheit in Ostbelgien zuständig ist.
Also ein ganzes Ministerium für die deutsche Minderheit in Ostbelgien. Was gibt es ansonsten dort noch für die Deutschen? Dr. Nicholas Williams ist Leiter des Zentrums für ostbelgische Geschichte in Eupen. Guten Tag, Herr Williams.
Einen schönen guten Tag.
Wir haben jetzt gerade gehört vom Ministerium der deutschsprachigen Gemeinschaft. Wie sieht denn die Autonomie der Deutschen in Ostbelgien sonst noch aus? Was gibt es denn da sonst noch?
Die Deutschen als solche genießen in Belgien keine Autonomie. Wenn, dann reden wir ja von den deutschsprachigen Belgiern. Mhm. Das war ursprünglich mal so in den 60er, 70er Jahren, hat man sich auf deutschsprachige Belgier geeinigt. Und das war so ein bisschen erstmal ein Formelkompromiss. Ich würde aber sagen, eben ein recht erfolgreicher. Ab den 60er Jahren, also mit dem Beginn der Staatsreform und der Föderalisierung Belgiens, haben ja die Teilgemeinschaften langsam eben immer mehr Rechte bekommen. Das war natürlich auch ein Prozess, der insbesondere aus Flandern gefordert worden ist. Und analog dazu gab es dann irgendwann eben diesen Formelkompromiss zu sagen, naja, wir haben es hier mit deutschsprachigen Belgiern zu tun. Sprachlich markiert wurde das dann auch in der Gründung der Partei der deutschsprachigen Belgier 1971. Und die haben eben ähnlich wie das dann auch die Flamen getan haben, immer mehr Autonomierechte für sich gefordert und eben ja auch sichtbar zu sein innerhalb des belgischen Staatsgebietes und das eben mit eigenen Forderungen. Und das ist ein Prozess, der ist seitdem immer weitergegangen, der ist nicht stillgestanden, der geht auch nach wie vor weiter. Und inzwischen sind es recht weitreichende Rechte, also insbesondere natürlich in den klassischen Bereichen, im Unterrichtswesen, in den sogenannten personenbezogenen Angelegenheiten. Das ist ein belgischer Terminus, der sich auf ein recht breit gefächertes Spektrum an Kompetenzen bezieht, von Sozialfragen bis hin eben zu Fragen der Unterstützung und so weiter.
Geben Sie mir doch mal praktische Beispiele. Also wo genau im alltäglichen Leben sieht man das?
Man sieht es natürlich ja ganz besonders, ich habe gerade das Erziehungswesen erwähnt, also da ist es besonders sichtbar. Sie reden jetzt hier mit mir im belgischen Rundfunk, das ist ein deutschsprachiger Radio- und Fernsehsender in Belgien. Sie sehen es an der Tatsache, dass inzwischen eben auch Gerichtsverhandlungen hier in Eupen auf Deutsch geführt werden. Mhm. Und das Deutsche ist eben dritte Amtssprache in Belgien, also inoffizielle vierte Amtssprache, die manchmal pragmatischerweise verwendet wird, ist Englisch. Aber Deutsch ist wirklich dritte Amtssprache.
Sie haben eben gesagt, es hat immer wieder Forderungen nach Sichtbarkeit gegeben. Wie sehr ist das denn gelungen? Also wie sehr sind denn diese deutschsprachigen Belgier, das sind ja etwa 80.000, soweit ich weiß, im Bewusstsein der übrigen Belgier verankert?
Teils, teils. Es gab tatsächlich im Dezember letzten Jahres eine Umfrage vom Grenzecho, der einzigen deutschsprachigen Tageszeitung in Belgien. Und zumindest so knapp 3/4, beziehungsweise 71% der Belgier ist bekannt, dass es eine deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien gibt. Der höchste Wert wird in der Gegend Brüssel Hauptstadt erreicht. Der geringste in Flandern, wo es nur 68% bekannt ist. Dass es hier ein eigenes Parlament gibt für die deutschsprachigen Belgier, ist zumindest 46% der Belgier bekannt. Den Ministerpräsidenten, also Oliver Pasch, kennen hingegen nur noch 33%. Der hat aber einen recht hohen Wiedererkennungswert auf vielen Bildern inzwischen, was damit zu tun hatte, dass es hier einen Konzertierungsausschuss gibt, der ziemlich lange die Corona-Politik bestimmt hat. Das heißt, es war also ein Gesicht, das auch auf Fernsehbildschirmen oft zu sehen war. Ähnlich hoch sieht es bei den Sympathiewerten aus. Die allermeisten derjenigen, denen die deutschsprachigen Belgier im Begriff sind, verbinden mit ihnen auch relativ hohe Sympathiewerte. Das ist also auf jeden Fall sehr erfreulich. Mit einer der bekanntesten Figuren dabei ist der langjährige Ministerpräsident Karl-Heinz Lamberts, der zumindest ja dann etlichen Belgiern eben noch ein Begriff ist. Also zusammenfassend könnte man sagen, die Existenz der deutschsprachigen Belgier hat sich inzwischen auch im Land rumgesprochen. Das Wissen tatsächlich um die deutschsprachige Gemeinschaft und die Institutionen hier von Parlament, Regierung und Ministerium ist aber eher oberflächlich ausgeprägt.
Das ist ja interessant, weil ich meine, man lebt da sozusagen zusammen in einem nicht sehr großen Land und teilweise weiß man so wenig übereinander.
Das ist sicherlich zum Teil eine belgische Besonderheit, dass es manchmal fast den Eindruck hat, als würde man da parallel nebeneinander herleben. Aber wie gesagt, also die Mehrheit hat zumindest schon mal davon gehört. Und was einfach hinzukommt, das ist ja eine sehr beliebte, auch touristische Region. Viele Menschen, insbesondere aus Flandern, kommen hier auch häufig her in Urlaub. Da ist einfach das hohe Venn hier direkt vor der Haustür, was eben aus flämischer Sicht schon fast wie ein Gebirge wirken muss mit seinen knapp 700 Metern.
Jetzt gucken wir doch mal darauf, wie sich diese Menschen aktiv einfügen. Also machen sie das? Klappt das gut? Wie passen die in das belgische Staatsgefüge?
Es wird manchmal fast ironisch davon gesprochen, dass die deutschsprachigen Belgier sozusagen die letzten Belgier seien. Wenn Sie hier in der Gegend rumfahren, dann sehen Sie auch etliche belgische Fahnen, natürlich im Rahmen von Fußballturnieren noch deutlich mehr. Ich würde schon sagen, dass es recht gut funktioniert und insbesondere die Frage der Zugehörigkeit zu Belgien oder auch das Bekenntnis zu Belgien als Staat hier innerhalb der deutschsprachigen Gemeinschaft bzw. eben innerhalb Ostbelgiens doch deutlich ausgeprägt ist.
Gucken wir mal auf die Bezeichnung dieser Gebiete. Also die werden in Deutschland oft als Eupen-Malmedy bezeichnet, in Belgien aber als deutschsprachige Gemeinschaft. Wie kommt das, dass es zwei unterschiedliche Begriffe dafür gibt?
Na, Eupen-Malmedy ist der Begriff, der in Deutschland häufig hängen geblieben ist. Den kennen Leute vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht, eben einfach in Erinnerung daran, dass sowohl Eupen als auch Malmedy ja ab dem Wiener Kongress zu Preußen dann ab 1871 zum Deutschen Reich gehört haben und sie eben Teil Deutschlands waren. Und das war eben das Gebiet, das man nach dem Ersten Weltkrieg an Belgien abgegeben hat oder abgeben musste, eben im Zuge des Versailler Vertrags. Und da sind vor allem die Städte Eupen und Malmedy in Erinnerung geblieben. Wobei man da auch noch mal binnendifferenzieren müsste. Malmedy gehört heute zur französischen Gemeinschaft Belgiens, war auch schon immer eher französisch bzw. wallonischsprachig als deutschsprachig. Da hatten wir also eine kleine sozusagen wallonisch bzw. französischsprachige Minderheit noch in der Zeit, als das Gebiet zu Preußen bzw. Deutschland gehört hat. Innerhalb Belgiens waren es ursprünglich die Cantons Redimés, also die wiedergefundenen, die wiedergewonnenen Kantone. Dann waren es lange Zeit, zumindest auf Französisch, eben die Cantons de l'Est. Dann hat man das auf das Sprachgebiet bezogen und dann wurde es eben die deutschsprachige Gemeinschaft oder das Kürzel DG, das so um die Jahrtausendwende als Vermarktungszeichen auch verwendet wurde. Seit 2018 spricht man wiederum von Ostbelgien, wobei Ostbelgien wiederum relativ offener Begriff ist. Es ist eigentlich ursprünglich ein Marketingbegriff und da ist dann eben die Frage, ob die französisch, also heute französischsprachigen Teile, die früher noch zu Deutschland gehört haben, mit einbezogen werden oder nicht, bezieht sich insbesondere auf Weißmes, beziehungsweise französisch Wem und eben die Stadt Malmedy. Ja.
Ich höre schon, es gibt sehr, sehr viele Begriffe für eine relativ kleine Gegend. Ne?
Ja,
ich würde gerne abschließend noch einmal kurz zusammenfassen, Herr Williams. Ganz kurz, ist die Integration, würden Sie sagen, der deutschen Minderheit in Belgien, ist die geglückt, obwohl es zwei Weltkriege gab im 20. Jahrhundert?
Definitiv. Also nach dem Ersten Weltkrieg hat sich das tatsächlich relativ schwierig ausgestaltet, aber ich würde sagen, spätestens mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist der Drops gelutscht. Also damit war auch klar, es hatte kaum jemand ein Interesse dran, hier wieder zu Deutschland zu gehören. Das war natürlich ein Vorwurf, der den Autonomisten lange gemacht worden ist, hier eben die fünfte Kolonne Deutschlands zu sein. Und aus den Erfahrungen der 1920er, 1930er Jahre ist das vielleicht sogar ein bisschen verständlich, aber auch die Partei der deutschsprachigen Belgier, beziehungsweise da heute eben Pro-DG, die haben nicht eine Wiederkehr nach Deutschland angestrebt. Und umgekehrt ist es so, dass alle Parteien oder die meisten Parteien, die jetzt heute im Parlament hier in Ostbelgien in der deutschsprachigen Gemeinschaft vertreten sind, sich rückhaltlos zur Autonomie bekennen und eben auch zur Forderung nach weitergehender Autonomie. Das bedeutet aber nicht, dass man die Zugehörigkeit zu Belgien in irgendeiner Form in Frage stellt.
Dr. Niklas Williams ist Leiter des Zentrums für ostbelgische Geschichte in Eupen. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Matthias, wir haben in diesen Gesprächen hier heute gehört, es wird ein ziemlich großer Aufwand betrieben für die deutsche Minderheit in Ostbelgien. Könnte das nicht vielleicht Vorbild sein für die Integration von Minderheiten grundsätzlich?
Also ich finde schon, der Aufwand ist tatsächlich erstaunlich und auch groß, aber er ist eben auch notwendig, weil nämlich sonst der belgische Staat in diesem Falle an den Konflikten vielleicht zerbrechen könnte. Man muss einfach akzeptieren, finde ich jedenfalls, Minderheiten wollen eigene Rechte, haben eigene Traditionen, ihre eigene Sprache und so weiter. Und der belgische Staat, der lässt ihnen das. Ähnliche Versuche gibt es ja beispielsweise auch in Spanien mit den Katalanen. Da gibt es ein Regionalparlament, aber dieses Regionalparlament erklärte 2017 die Abspaltung von Spanien. Genau das Gleiche ist mit den Basken passiert. Basken sind allerdings auf Spanien und Frankreich verteilt. Also es gibt dort einen jahrzehntelangen Kampf der ETA, da haben wir auch schon mal eine Sendung zu gemacht, für die Zusammenlegung der französischen und spanischen Provinzen und die Anerkennung der baskischen Sprache. Da sieht man schon, da ist es nicht so richtig gut gelaufen, aber dem Beispiel Belgiens, finde ich jedenfalls, kann man getrost überall dort folgen, wo es starke Minderheiten gibt und regionale Besonderheiten.
Ja, und das trägt wahrscheinlich auch zum friedlichen Zusammenleben bei, dann kann man sagen. Ne? Um Frieden geht es übrigens auch in der nächsten Eine Stunde History, um den Westfälischen Frieden von Münster und Osnabrück aus dem Jahr 1648, der den 30-jährigen Krieg beendete, dann mit Markus Dichmann. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, am 2. November in Ilmenau bei Eine Stunde History Live. Der Eintritt kostet nichts, ihr müsst euch nur anmelden über deutschlandfunknova.de. Und Matthias, du reist dann ja auch noch weiter.
Da freue ich mich ganz diebisch drauf, nämlich auf den 22. November. Da treffen wir uns in Sondershausen im Achteckhaus um 19.30 Uhr. Eine Stunde History. Live-Anmeldung unter deutschlandfunknova.de.
Wir freuen uns auf euch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.